Deutschlandfunk Doku.
Oh, sieh mal dieses Prachtexemplar. Ihre feinen, aber doch fleischigen Blütenblätter, wie sie aus dem Blütenkelch emporsteigen. Und ihre spitzen Dornen. Diese Blume vereint das Zarte und das Harte, siehst du?
Nein.
Viele waren erstmal so ein bisschen belächeln. Blumen geht's noch, ziemlich langweilig, abgedroschenes Thema. Aber dann hat man schon gemerkt, es ist sehr überraschend gewesen. Ach ja, und so habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
Und dieses satte Rot. Also klar, keine Frage, ich schwärme natürlich auch für andere Farben, zum Beispiel Pfirsich, Creme oder von mir aus auch ein leuchtendes Gelb. Aber in dieser Gestalt kennt man sie, nicht wahr? Schau mal, siehst du das?
Nein.
Der Bezug auf Natur zieht sich seit einigen Jahren wie ein roter Faden durch meine Musik. Herbarium ist die eine große Serie, die vielleicht eher konzeptionell darauf Bezug nimmt.
Oh, bitte, du musst unbedingt riechen. Diese süß duftenden Blütenblätter. Man sagt ja, dass ihr Duft entspannt und erholsam wirke, denn er regt uns dazu an, tief und langsam zu atmen. Und? Hast du auch ihren Duft in der Nase?
Nein!
Das Farb- und Geruchsradio muss erst erfunden werden.
Rosen sind die namensgebende Pflanzengattung der Familie der Rosengewächse, lateinisch Rosaceae. Diese bilden durch ihre typischen Merkmale, Stacheln, Hagebutten und unpaarig gefiederte Blätter, eine sehr gut abgegrenzte Gattung. Die Rose wird seit der griechischen Antike als Königin der Blumen bezeichnet.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen.
Die faszinierende Farben- und Formenpracht der Pflanzenwelt, geschweige denn ihr Duft. Übers Radio ist das alles nicht erlebbar. Ich bedauere das sehr. Sehr wohl aber kann das Radio die akustischen Dimensionen der Flora übermitteln. Bleibt ein Problem.
Ich gehe gern spazieren, wandern. Da sind die Klänge, die einem auffallen, was Pflanzen betrifft, des Waldes Rauschen, auch das Wispern von reifen Kornfeldern oder das Ächzen von Bäumen im Sturm oder auch so ein leises Rauschen von Schilf am See. Mehr fällt mir eigentlich dazu nicht ein, weil die Pflanzenwelt wunderschön ist, aber eigentlich stumm.
Jedenfalls nicht ohne weiteres hörbar. In dieser Sendung schon.
Durch die Blume hören. Sounds auf Pflanzenbasis. Feature von Julian Kemper.
Klangstudie ist ein bisschen der falsche Begriff, weil sozusagen das, was wir machen können, ist, dass man bestimmte Messungen machen kann, die dann in Daten, in Zahlen umgewandelt werden. Und was ich mit diesen Zahlen mache, wie die klingen, das ist sozusagen meine künstlerische Entscheidung. Das ist ja nicht der Eigenklang der Pflanze. Das ist, wenn man so will, was rein interpretiert ist.
Wie klingt das denn?
It sounds almost like popcorn.
Erster Teil, Notenblätter, florale Musik.
Musik. 1839 komponierte Robert Schumann sein sogenanntes Blumenstück für Klavier. Seiner Aussage nach soll es für Damen entstanden sein, reiner Spielfreude entsprungen.
Ich bin ganz unschuldig, dass die Stängel und Linien so zart und schwächlich erscheinen.
Ein musikalisches Blumenstillleben, könnte man sagen.
Seit es künstlerische Darstellungen gibt, haben Menschen Blumen dargestellt.
Roger Diederen, Direktor der Kunsthalle München.
Also es ist wirklich was ganz Essentielles für den Menschen, sich mit dieser Blume zu spiegeln. Und dann kommt man auch ganz schnell zur Religion, weil Religion versucht eigentlich nur zu erklären, was passiert, nachdem wir sterben. Und die Blume ist das perfekte bildliche Mittel, um darüber zu sprechen. Wir sehen die Blume vor unseren Augen wachsen, blühen, verwelken, aber es bleibt noch ein Samen, es bleibt noch eine Zwiebel und da kommt wieder was danach. Also dieses Wiederauferstehen, diesen zyklischen Gedanken, kommt natürlich in ganz vielen Religionen auch zurück. Das Paradies, der Blumengarten. Also das sind solche große Phänomene, die anhand dieser Blume in der Vielfalt natürlich perfekt anzusprechen und zu verbildlichen sind. Und das geht bis heute weiter. Und viele zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen greifen das auf, weil es so eine mondiale, sinnliche, visuelle Sprache vermitteln kann.
In künstlerischen Zusammenhängen wird die Blume zum Motiv, zum Symbol und zum Instrument.
Eines Tages, der Komponist John Cage war mit einer Tanzkompanie gerade auf Tournee, brachte einer der Tänzer einen Kaktus, hielt ihm das fast ausgetrocknete Pflänzchen ans Ohr und zupfte mit dem Finger an einem der Stachel. Wäre John Cage nicht der große Erneuerer gewesen, der ab den 1950er Jahren radikal veränderte, was wir bis dato als Musik aufgefasst hatten und was nicht, wäre diese Anekdote wohl nicht überliefert. Cage aber kreierte ein neues Stück, Child of Tree, ein Improvisationssolo mit zufällig ausgewählten Klangerzeugern, wobei es sich, der Spielanweisung zufolge, ausdrücklich um Pflanzen oder Pflanzenteile handeln muss, die dann elektronisch verstärkt und mit allen erdenklichen Spieltechniken klanglich abgetastet werden. John Cages Musikverständnis zufolge kann jeder Klang, ob auf einem teuren Instrument oder einem trivialen Alltagsgegenstand erzeugt, ein musikalisches Ereignis sein. Alles ist Musik, selbst das, was in unseren Ohren nicht klingt.
Das Internet ist voll von Videos mit Interpretationen von John Cages Child of Tree. Und ganz gleich, welche botanischen Fundstücke bei den verschiedenen Realisierungen zum Klingen gebracht werden, der Kaktus ist obligatorisch. Kakteen sind ausdauernde Sträucher, seltener Bäume oder Geophyten. Fast alle Arten sind Stammsukkulenten, deren Sprossachsen stark angeschwollen sind. Die Wurzeln sind meist faserig oder bilden bei Pflanzen mit nur geringer Stammsukkulenz manchmal sukkulente Knollen oder Rüben.
Im Netz geistert einiges herum, wo einfach nur Mikrofone an Blätter getan werden und die Leute meinen, das sei der Klang der Pflanze.
Gisela Nauck, Musikwissenschaftlerin und Publizistin.
Es gibt etliche Sachen, die so einen Mystizismus aufbauen, was mit der Realität nichts zu tun hat. Dass die Pflanzen so klingen, wie sie suggerieren, dass sie vielleicht klingen.
So, hier habe ich jetzt die Alocasia sinuta. Die sieht, finde ich, der Scale extrem ähnlich.
Ricarda, so jedenfalls heißt ihr YouTube-Kanal, ist ASMR-Künstlerin. Mit Mund-, Klick- und Kratzgeräuschen, die sie vor laufender Kamera ganz nah am Mikrofon erzeugt, möchte sie bei ihren Fans kribbelnde, angenehm empfundene Gefühle auf der Haut bewirken, sogenannte Tingles. In diesem Video zeigt Ricarda all die Zimmerpflanzen, um die sie sich liebevoll kümmert. Mit ihren künstlichen Fingernägeln berührt, ja streichelt sie sie zärtlich. Ein sinnliches Erlebnis mit einem Hauch botanischer Expertise.
Aber wenn man genau anschaut, sieht man irgendwie, dass die extrem glänzend ist und eher so ein bisschen eine spitzere Plattform aufweist. Zumindest finde ich das so. Und ja, ich hoffe, dass ich mich gut um die kümmern kann, weil bei so kleinen Pflänzchen bin ich echt manchmal auch sehr, sehr schlecht. Also ich kann irgendwie besser mit größeren Pflanzen umgehen.
Das Gießverhalten sei bei kleinen Pflanzen komplizierter, sagt sie.
Der Botanische Garten in Wuppertal ist ein Ort, bei dem ich schon mehrere Konzerte veranstaltet habe. Und nicht zuletzt, weil es einfach diese Verbindung zur Natur gibt. Dass das große Glashaus nicht in erster Linie ein Veranstaltungssaal ist, sondern ein Gewächshaus. Und wenn ich Musik dort zeige, dann gibt es immer eine gewisse Offenheit auch vom Publikum aus. Und diese Offenheit finde ich einfach sehr schön, weil sie, glaube ich, mit dem, was mich musikalisch interessiert, ganz gut zusammenpasst.
Herbarium nennt der Komponist Daniel Verason eine Werkserie, die inzwischen 20 Teile umfasst, in Anlehnung an die botanische Sammlung konservierter Pflanzen und Pflanzenteile.
Diese Art von Sammlung finde ich ganz spannend. Auf der einen Seite Gleichförmigkeit, aber dann die Individualität der einzelnen Pflanze. Und bei meiner Serie ist es eigentlich genau das. Es gibt eine klare Form, die bei allen Stücken gleich oder sehr ähnlich ist, aber jedes Stück in sich eine Individualität hat. Was damit reinspielt, ist, dass ich es schön finde, bei Musik nicht blättern zu müssen.
Meine Lieben, jetzt beschreibe ich euch das mal. Also, ein gefalteter Papierbogen, der sich echt toll anfasst. Schönes Papier. Und jetzt klappe ich das mal auf. Da ist mit kleinen Kleberchen ein Blatt befestigt, ungefähr so groß wie eine Postkarte. Wenn ich das jetzt rausnehme, da steht... Für Akkordeon. Es handelt sich hier um ein Stück über den eingriffligen Weißdorn. Und ganz unten steht Play very slowly and softly all the time.
Und es gibt dazu noch eine kleine Information, genau wie bei dem botanischen Herbarium, mit ein paar Eckdaten. Also die Nummer innerhalb der Serie, Instrumentation, die Widmung an einen Musiker oder eine Musikerin, dann das Jahr der Entstehung und eine Pflanze, die ich gefunden habe und auch der Ort, an dem ich sie gefunden habe. Und dann ein paar Erklärungen zu den Noten.
Der eingriffelige Weißdorn, Strategus monogyna, auch Hagedorn genannt, ist eine Pflanzenart, die zu den Kernobstgewächsen innerhalb der Familie der Rosengewächse zählt. Sein botanischer Name bezieht sich auf die Heilkraft der Pflanze. Der eingriffelige Weißdorn bevorzugt die Nähe von Hecken, Gebüschen und Waldrändern. Seine Blüten bestehen aus 5 weißen Kronblättern und einem Griffel.
Die Stücke selber haben aber keinen direkten Bezug zu der Pflanze, sondern das ist eher eine Art Wertschätzung der Pflanze gegenüber oder der Welt gegenüber. Es gibt keine Dinge, bei denen ich mich musikalisch vielleicht auf eine Wuchsform beziehe oder eine Blattform. Es sind eigentlich 2 unabhängige Dinge. Es gibt die Pflanze, die mich in irgendeiner Weise interessiert, die ich gerne dann mitnehmen möchte. Und das kann ich nicht unbedingt an irgendwas festmachen. Und es gibt auf der anderen Seite dann die Musik, die ich daneben stelle.
Zweiter Teil. Flower Power. Sind wir nicht alle ein bisschen Blume?
Die Blume ist etwas, wo zuerst mal jeder einen Zugang hat, in welcher Form auch immer.
In der Kunsthalle München eröffnete der Museumsdirektor Roger Diederen die Ausstellung Flowers Forever – Blumen in Kunst und Kultur. Eine große interdisziplinäre Schau, die die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Blume in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexität anstrebte, vom Altertum bis heute. Die Ausstellungsstücke waren vielfältig. Gemälde und Arbeiten auf Papier, Skulpturen, Fotografien, Design, Mode, interaktive Medieninstallationen.
Schließlich kann die Blume alle Sinne ansprechen, wenngleich eine ausgewiesene Hörarbeit leider nicht dabei war.
Spektakulärer Höhepunkt der Ausstellung war,
man stelle es sich jetzt bitte ganz körperlich vor,
eine raumgreifende Installation der britischen Künstlerin Rebecca Louise Law, bestehend aus zahllosen getrockneten Blumen.
Wenn ich 200.000 Blumen kaufen muss, um so eine Installation zu machen, ist das natürlich ein sehr teures Arbeitsmaterial. Aber dann hat sie gemeint, naja, wir haben noch ein Jahr bis zur Ausstellung, wenn es euch gelingt, 200.000 Trockenblumen zu sammeln, dann habe ich mein Material. Wir haben dann einen Call for Flowers gemacht und Menschen gebeten, schmeißt euren schönen Blumenstrauß nach 10 Tagen nicht weg, hängt ihm 3 Wochen kopfunter und trocknet die Blumen und bringt sie in die Kunsthalle. Und man konnte da durchlaufen, es hat gerochen. Es hat die Fragilität der Blume wirklich nochmal im Vordergrund gerückt, das Sterbliche. Und da hat man sich auch wieder sehr selbst spiegeln können anhand dieser Installation. Und ich glaube, das hat sich dann tatsächlich so enorm rumgesprochen. Nicht nur durch Social Media, schönes Foto und schau mal, wo ich bin, aber es hat so einen enormen Zugang geschaffen und jeder ist empfindlich dafür. Da wurden wahrscheinlich Millionen Fotos gemacht.
Hashtag Flowers Forever.
Aber man musste vor Ort sein, um es zu erfahren.
Da ist es wieder, das Problem der medialen Vermittlung.
Und dann haben wir dieses Flower Power Festival mit dem Untertitel Naturfeiern in der Stadt parallel zur Ausstellung initiiert. Und das wurde ein großer Erfolg, weil natürlich für ganz viele die Möglichkeit war, da anzuknüpfen. Gerade jetzt, wo dieses Klimawandel-Thema extrem virulent ist.
Eine ganze Stadt im Blumenrausch.
Give them your talent, baby.
Hi, was wirst du heute Abend machen? Ich werde live generierte Musik präsentieren. Mit Pflanzen.
Oh. Dritter Teil. Kling, Pflänzchen, Klingelingeling.
Eine Samstagabend-Talentshow im amerikanischen Fernsehen.
So etwas habe ich definitiv noch nie gesehen.
Skurril genug war der Auftritt fürs Unterhaltungsfernsehen. Eine Frau kniet in einer Kulisse aus Moos und Topfpflanzen, die sie behutsam berührt, um auf diese Weise die musikalischen Klänge zu verändern. Gereicht hat es für die Londoner Künstlerin Maëlys in America's Got Talent 2014 für die nächste Runde dennoch nicht. Aber ihre pflanzenbasierte elektronische Musik ist Ausdruck einer größeren Vision, einer umfassenden Erzählung. Seit über 20 Jahren verbindet sie Kunst und Technologie, um die menschliche Verbindung zur Natur anzuregen und zu beleben. Organische Prozesse werden medial sicht- und hörbar. Immersive Kunstinstallationen lassen das Publikum in simulierte Ökosysteme eintauchen. Auf dem Debütalbum von Maëlys findet sich auch der Track Fern.
Farn. Eine in zahlreichen Arten vorkommende, in den Tropen auch baumartige, sich durch Sporen vermehrende Pflanze mit großen, meist gefiederten Blättern, die in der ersten Wachstumsphase noch eingerollt sind.
Wie hieß es eingangs? Die Pflanzenwelt sei wunderschön, aber eigentlich stumm. Davon waren viele überzeugt. Umso berichtenswerter die Meldung, dass Pflanzen offenbar Klänge, ja Musik machen können. Auch in der deutschen Medienlandschaft.
Und heute ist Cassis bei uns zu Besuch bei Radio 1. Guten Morgen, Cassis.
Guten Morgen, Christiane. Toll, hier zu sein.
Es ist so abgefahren. Du bringst hier mehrere Pflanzen mit in den Raum und direkt sind Klänge da.
Wer hier so mega crazy abgefahrenes Zeug macht, das ist Cassis B. Staudt, erfolgreiche Filmmusikkomponistin.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee zu schauen oder zu hören, was Pflanzen klanglich bieten und mitteilen?
Ja, ich hatte die Idee, eine Klimasinfonie zu schreiben. Und da habe ich relativ schnell gehört von diesen Maschinen, die den Widerstand der Pflanzen messen und den in Töne übersetzen. Weil ich finde, alle müssen das hören.
Unter Einsatz medialer Hilfsmittel können Blumen und Pflanzen singen. Das klingt originell, zumindest die Vorstellung. Eine neue Form der Verbundenheit mit der Natur. Die Wahrnehmung der Pflanze als lebendiger Organismus.
Es handelt sich um Sonifizierungstechnologien, die in Form handlicher, leicht bedienbarer Geräte heute für jedermann nutzbar sind. Kleine Elektroden, durch die man das Gerät mit dem Blatt einer Pflanze verbindet, messen die Veränderungen der Leitfähigkeit der Pflanze. In Echtzeit werden diese Schwankungen als Welle grafisch dargestellt und diese Welle in Tonhöhen übersetzt.
Also es ist schon an, man sieht hier wieder diese blinkenden Lichter. Diese Geräte sind natürlich für einen Markt gemacht, wo es um Meditation geht, also eher so im Bereich Esoterik. Uiuiui, jetzt geht's schon los.
Die Frankfurter Komponistin und Klangperformerin Julia Mihai nutzt solche Applikationen für eigene künstlerische Zwecke.
Ich nehme mal einen anderen Klang. Es gibt sehr viele. Boah, den ertrage ich nicht. Es gibt für mobile Endgeräte eine App, was eben auch dafür spricht, dass es sehr für den Home-Wohlfühlbereich konzipiert ist. Man kann sich eben über Bluetooth miteinander connecten, also das Gerät, in dem eben die Platine ist, an die die Elektroden angeschlossen sind. Und dann gibt es eben so eine Sound-Library, aus der man sich dann eben sehr verschiedene Sounds aussuchen kann. Machen wir noch einen anderen.
Jede Note, die du hörst, ist Ausdruck einer gerade im Moment erfolgenden Veränderung in der Pflanze. Je aktiver die Pflanze gerade ist, desto mehr Töne hörst du.
Unsere Pflanzenmusikhörer berichten, sich entspannter, verbundener und inspirierter zu fühlen, wenn sie den Pflanzen zuhören. Vierter Teil. Neue Erzählungen, neue Musik.
Ein Stück aus dem Herbarium hat die Nachtkerze als Pflanze drin. Es ist für Harfe, ich habe es geschrieben für Xenia Narati. Und sie sagte mir, dass sie, wenn sie das spielt, dass es für sie ganz klar ist, dass es die Nachtkerze ist. Und vielleicht habe ich sie damit enttäuscht, dass ich sagte, dass das gar nicht so sehr zusammenhängt. Die Wertschätzung der Pflanze gegenüber bei der Serie Herbarium ist vielleicht auch noch globaler zu fassende Wertschätzung der Natur oder der Welt gegenüber. Und es ist immer schwierig, glaube ich, das vor allen Dingen musikalisch zu fassen, weil Musik so flüchtig ist und so viel Interpretationsmöglichkeiten gibt als beispielsweise bildende Kunst oder noch krasser Literatur.
Herbarium Nummer 6 hat Daniel Werason dem Gundermann aus der Familie der Lippenblütler gewidmet.
Ziemlich übersehbar und vielleicht auch von vielen missachtet. Und dem eine Bühne zu geben, ist zu viel gesagt, aber in der Art darauf hinzuweisen, dass es ihn gibt und dass ich wertschätze, dass er da ist. Das klänge, glaube ich, wirklich zu groß, wenn ich sage, es ist eine moralische Musik oder eine engagierte Musik. Aber ich komme nicht drum herum, wenn ich Kunst mache, in welcher Weise auch immer, Stellung zu beziehen. Ob ich es will oder nicht, tue ich das. Ich würde sagen, es ist nicht mein spezieller Fokus, darauf Acht zu geben, aber ja, es ist vielleicht auch mehr im Kleinen, im Kontakt mit Menschen, die sich für die Musik interessieren, da auch einen Blick weiterzugeben oder im Gespräch zu sein.
Julia Mihai, Pflanzenstudie 1.
Ohne irgendein ganz konkretes Thema zu haben, wollte ich experimentieren. Auch mit den Geräten, mit dem, was auf dem Markt da ist und käuflich ist. Was dabei rausgekommen ist, sind erstmal reine Studien. Also Klangstudie ist ein bisschen der falsche Begriff, weil sozusagen das, was wir machen können, ist, dass man bestimmte Messungen machen kann, die dann in Daten, in Zahlen umgewandelt werden. Und was ich mit diesen Zahlen mache, wie die klingen, das ist sozusagen meine künstlerische Entscheidung. Das ist ja nicht der Eigenklang der Pflanze. Das ist, wenn man so etwas rein interpretiert ist.
Auf dem Schreibtisch von Julia Mihai stehen drei Pflanzen. Ein Zylinderfeigenkaktus, eine große Flamingoblume und eine Korbmarante.
Die eine Pflanze ist jetzt schon mit so zwei Elektroden ausgestattet. Normalerweise lasse ich die nicht sehr lange dran, weil die Blätter irgendwann einfach austrocknen und kaputt gehen. Man muss da auch ziemlich vorsichtig sein, auch wenn man die abmacht, weil man einfach sonst die Blätter auseinander reißt. Und dann werden diese Pflanzen so Forschungsopfer. Das tut mir dann immer ein bisschen leid. Ich habe das im Grunde genommen in einer Audiosoftware direkt als MIDI-Daten gelesen, diese Zahlen, die produziert werden. Und dann habe ich spaßeshalber mit verschiedenen Software-Synthesizern gearbeitet. Also ich schneide mit und dann höre ich mir das an und schaue, was ist davon für mich interessant. Und das wird dann auch hinterher neu zusammengeschnitten oder kombiniert, sodass also wieder neue Rhythmusstrukturen entstehen. Da ist die Pflanze dann wieder sehr im Hintergrund. Da hätte sozusagen das Zahlen generierende Objekt auch ein anderes sein können, da ist die Pflanze dann Mittel zum Zweck. Das ist dann eher wieder so, dass die Pflanze durch das Narrativ, was ich hinterher einbringe, wieder eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite jetzt an einem Stück, was Teil eines Audio-Walks wird. Und bei dem Audio-Walk ist es klar, dass wir durch irgendwelche Grünanlagen gehen. Dann finde ich es interessant zu schauen, was für eine Klanglichkeit passt zu dem Ort und wie kann ich auch strukturell arbeiten.
Also ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, 2018, als wir angefangen haben, die Klanglandschaften zu entwickeln.
Gisela Nauck, Initiatorin eines Festivals im Berliner Umland. Musik, Klangkunst, Performance im Dialog mit Landschaft und Naturwissen.
Ich habe überlegt, was wir heute Klimakommunikation bezeichnen. Wieso spielt die Musik da so eine geringe Rolle? Es geht mir also um die Folgen des Klimawandels und wie sich die Musik an dieser Kommunikation darüber beteiligen kann. Mir ist damals ein Buch in die Hände gefallen von Ernst Ulrich von Weizsäcker, also der zweite große Bericht des Club of Rome, der den schönen Titel hat, Wir sind dran. Und das hat den Untertitel, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Wir brauchen dringend eine neue Denkweise und neue Erzählungen. In dem Zusammenhang oder noch in einem anderen ist dann der Gedanke geäußert worden, dass sich natürlich die Künste mit ihrem emotionalen Zugang und ihrem emotionalen Möglichkeit der Wahrnehmung wunderbar dazu geeignet sind, diese Klimakommunikation mit zu gestalten. Der Klangkünstler, Komponist und Naturforscher, würde ich sagen, Markus Meder aus der Schweiz, der mit Sensoren, mikrofonischen Sensoren, ein Experiment in der Waldkiefer gemacht hat. Das ist schon über 10 Jahre her. Und zwar zusammen mit dem Biologen und Ökophysiologen Roman Zweifel von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in der Schweiz. Es ist eine Klanginstallation dabei herausgekommen, Trius Pinus Silvestris, die mit dem Klangphänomen arbeitet, dass man den Trockenstress von Bäumen hörbar machen kann. Das ist also das Abreißen der Wassersäule, wenn die Bäume sich nicht mehr versorgen können und was sie über Monate und Jahre aufgenommen haben, wodurch die Möglichkeit besteht, dann anders noch auf die Trockenheit von Wäldern und von Bäumen zu reagieren, als es nur durch die, ich sage jetzt mal, visuelle Forschung möglich ist.
Ein wichtiges Prinzip der eigenen künstlerischen Forschung ist für Markus Mäder die Möglichkeit der Hörbarmachung ökophysiologischer Phänomene, die normalerweise außerhalb der menschlichen Wahrnehmungsgrenzen liegen. Als klingender Beweis für naturwissenschaftliche Befunde, als Versuch, die eigenen Mittel und Methoden des Musikmachens zu erweitern, als Diskussions- und Handlungsaufforderung an das Publikum.
Gesagt werden sollte vielleicht noch, dass sie mit dieser Klanginstallation Trius Pinus Silvestris 2015 zu diesem ersten großen Klimagipfel in Paris eingeladen worden sind, vom Präsidenten Hollande damals persönlich. Also das hat schon eine ziemliche Ausstrahlung gehabt.
Oder mit anderen Worten, Kunst und Wissenschaft bestäuben sich hier gegenseitig. Dabei handelt es sich meist um medial transformierte Klänge, um strukturelle Übersetzungen. Entscheidend ist dabei nicht die Frage eines Naturalismus, sondern die Frage nach dem Diskurs, den solche pflanzenbezogenen musikalischen Ausdrucksformen anstoßen.
Ich habe mal die These geprägt, die Musik hat im Anthropozän gegenüber der Natur ihre Unschuld verloren. Also sie kann nicht mehr romantisch abbilden. Das ist viel zu wenig. Sie muss deutlicher werden, sie muss anders werden.
Ich würde für meine eigene Arbeit sagen, dass ich selber viel sensibilisierter geworden bin für das, was so eine Pflanze eigentlich ist. Natürlich ist es eine domestizierte, sehr verkleinerte Form von sowas, was wir landläufig als Natur bezeichnen würden. Das ist ganz klar. Also das hat ja auch was sehr Artifizielles. Und trotzdem finde ich das für meine Arbeiten interessant, damit zu arbeiten, weil mich interessiert, auf gewisse gesellschaftspolitische Themen, die aktuell von Relevanz sind, mich damit auseinanderzusetzen und dem Diskurs eine künstlerische Position hinzuzufügen. Aber ganz klar, ich finde es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass man nicht in so eine Falle tappt und Pflanzen oder Bäume vermenschlicht.
Fünfter Teil. Mein grüner Freund. Hund, Katze, Zimmerpflanze.
Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein.
Es hat vor allem, glaube ich, mit der Pandemie zu tun gehabt. Und da habe ich dann auch in den Nachrichten gelesen, dass Leute vermehrt natürlich ihr Wohnheim verschönert haben. Interior Design hat einen riesen Schub bekommen. Aber die Pflanze ist da natürlich auch ein wesentlicher Teil gewesen. Man wurde gezwungen, sich auf sich zurückzuziehen. Und da war so eine Pflanze natürlich doch ein lebendiger Faktor. Ich glaube, die Pflanze hat einen zunehmenden Zuspruch bekommen, gerade durch diese Gegebenheit, die natürlich für uns alle sehr neu war.
Zum Hund, der vielleicht ohnehin schon Begleiter war, kam neben dem Sauerteig nur noch eine weitere Entität ins alltägliche Leben. Die Zimmerpflanze oder gleich mehrere ihrer Art, ganz nach dem Motto: Pflanz dich glücklich.
Eine Pflanze und ein Haustier sind erstmal doch weiter voneinander entfernt, aber es gibt eine gewisse Verbindung, denn das, was man ja machen muss, damit diese Pflanze, die man sich gekauft hat und in sein Wohnzimmer stellt, weiter überleben kann, muss man sich um sie kümmern. Das ist eine Form von Carework, wenn man so will.
Hashtag Plants make people happy.
Gehst du morgens hin, sagst, wie geht's dir? Alles in Ordnung?
Seitdem ich die Musik mache, mache ich das, weil ich merke, manchmal passiert gar nichts. Du schließt es an und es tönt nichts. Und dann spreche ich der Pflanze gut zu und sie fängt an, Energie abzugeben.
Wie bei Menschen. Schön.
Du bist wie eine Blume, so hold und schön.
Plant-Content durchzieht die sozialen Medien.
Hashtag Plants make people happy.
Von grünen Einrichtungstipps über Gesundheitsthemen bis hin zum Gemüseanbau der Selbstversorger.
Hashtag Plantfluencer.
Aber die sogenannten Plantfluencer gehen deutlich weiter, berühren körperliche und auch erotische Bereiche.
Hashtag Plantlover.
Ob durch sanftes Betätscheln resonierender Pflanzenblätter in ASMR-Manier oder mit einem Hype um Männer, die sich mit Pflanze selbst porträtieren, kaum oder gar nicht bekleidet.
Hashtag Boys with Plants.
Sechster Teil: Das Gras wachsen hören. Mikro an, Ohren auf.
Pflanzen haben Sinne. Und wie die wachsende Zahl an Sachbüchern heute darlegt, mehr als wir lange dachten.
Pflanzen sehen, riechen und hören. Seit vielen Jahren wird daran geforscht. In einer der vielen Versuchsanordnungen konzertierte ein Londoner Orchester vor einem, wie man es damals in der Öffentlichkeit doppelsinnig kommentierte, duftem Publikum. Im Auditorium befanden sich keine Menschen, sondern Geranien, Fuchsien und diverse Topfpflanzen. Sie sind, so die wissenschaftlichen Belege, nicht minder musikaffin als die konventionellen Konzertgänger. Auf dem Programm stand Mozarts 40. Sinfonie, denn klassische Musik, so weiß man, ist für ein gesundes Wachstum der Pflanzen besonders zuträglich. Ohren im menschlichen Sinne besitzen Pflanzen nicht. Aber vermutlich nehmen sie den Schalldruck der Musik wahr und reagieren.
The natural world has plenty of acoustic information.
Unsere Welt verfügt über eine Fülle an akustischen Informationen. Tiere nutzen sie ständig. Sie senden Klänge aus und reagieren auf viele verschiedene Klänge. Und eine Pflanze sollte völlig taub und stumm sein? Das macht keinen Sinn. Geben Sie Klänge von sich und reagieren Sie auf Klänge? Auf beides wäre die Antwort ja.
Ob Pflanzen auch Klänge anderer Pflanzen wahrnehmen können? Daran forscht Lilach Hadani aktuell.
Alle Geräusche, die wir bisher von verschiedenen Pflanzenarten aufgezeichnet haben, sind kurze Klickgeräusche. Wir können sie nicht hören. Alle Töne lagen zwischen 40 und 80 Kilohertz. Der Mensch hört normalerweise bis zu 16 Kilohertz, Babys bis zu 20 Kilohertz. Es klingt ein bisschen wie Popcorn.
Die Biologin Lilach Hadani hat mit ihrem Forschungsteam an der Tel Aviv University 2023 Entdeckungen gemacht. Sie konnte nachweisen, dass bestimmte Pflanzen im Stresszustand Ultraschallklänge erzeugen.
Wir haben festgestellt, dass viele Pflanzen Geräusche von sich geben, vor allem wenn sie gestresst sind. Tomaten zum Beispiel sind, wenn sie gut hydriert sind, eigentlich ruhig.
Wie hieß es eingangs? Die Pflanzenwelt sei wunderschön, aber eigentlich stumm.
Ruhig in unserem Sinne.
Die Frequenzbereiche liegen außerhalb dessen, was das menschliche Gehör wahrnehmen kann. Die Pflanzenklänge, die mit Spezialmikrofonen aufgezeichnet worden sind, mussten für Demonstrationszwecke modifiziert werden. Man hat die Tonhöhen extrem gesenkt, zudem die Abstände zwischen den einzelnen Klicks proportional verringert.
So verschaffen sich Pflanzen Gehör. Hören Sie mal. Die Tomatenpflanze im Stress. Und jetzt der Weizen. Hören Sie es als Hilferuf.
Das Forschungsteam konnte Systematiken und Messtechniken entwickeln, um allein aus den akustischen Äußerungen der Pflanze gesicherte Rückschlüsse auf deren Zustand schließen zu können. Auch stellt sich für Lilach Hadani die Anschlussfrage, inwiefern andere Pflanzen in der Lage sind, auf diese Ultraschallklänge zu reagieren. Im Sinne eines Kommunikationsnetzwerks. Noch lässt sich das nicht valide beantworten.
Siebter Teil. Den Wald vor lauter Bäumen nicht hören.
Der Wald kann Handlungsort für musikalische Experimente sein. Julia Mihai hat als Teil eines Musiktheaterkollektivs einmal ein Stück im Frankfurter Stadtwald realisiert. Dort, wo die Proteste gegen den Ausbau des Flughafens eine jahrzehntelange Tradition haben.
Thank you.
Deshalb sind Protest und Wald hier sehr verknüpft miteinander. Wir waren eben in dem Wald und klar, man macht dann eben an diversen Stellen Aufnahmen in dem Wald. Und dann kam die Überlegung, okay, wir haben hier diese Bäume, wie klingen die eigentlich? Und da kann man dann unterschiedlich vorgehen. Also was wir damals in dem Stück gemacht haben, Terminal X heißt das, dass wir viel mit Kontaktmikrofonen gearbeitet haben, die wir ja nicht nur an den Bäumen angebracht haben, aber man kann die sozusagen performativ benutzen, indem man zum Beispiel mit den Mikrofonen an Oberflächen entlang geht. In dem Fall waren es eben die Baumrinden und dann kriegt man bestimmte rhythmische Strukturen. Damit haben wir viel musikalisch gearbeitet und das war eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, okay, da würde ich gerne weitergehen, das interessiert mich mehr. Also Bäume produzieren die auch Klänge.
John Eckhardt, das ist ja ein Kontrabassist und sehr stark in der Hamburger Clubszene zu Hause und hat gleichzeitig mehrere Projekte im Zusammenhang mit dem Wald gemacht. Also der Wald war ein ganz wesentlicher Inspirationspunkt, wo man aber sieht und hört, dass der Klang allein zu wenig ist. Also es gibt da so audiovisuelle Artefakte. Er hat ein Projekt gemacht, Forests, für 4 Kontrabässe, die im Overdub-Verfahren produziert sind, wo sich eine unglaubliche Polyphonie ergibt, weil er der Überzeugung ist, Heterogenität ist eines der wichtigsten Dinge heute, die wir erhalten müssen. Und er versucht halt, musikalische Modelle, die unmittelbar auf das, was in der Natur passiert, gar nicht so bezogen sind, aber er versucht, das als musikalisches Modell quasi nachzugestalten, also dadurch zu zeigen, wie wichtig Polyphonie ist, wie wichtig es ist, die Artenvielfalt zu erhalten. Diese Aufnahme gibt es als Stick, der in einen Ast implantiert ist.
Und dieser kleine Ast, der einen USB-Stick mit Musik umhüllt, befindet sich in einer Box, gebettet auf Moos, Flechten, Rinde, Holz und anderem organischem Material aus dem Wald. Es ist nicht nur ein Tonträger, den John Eckhardt hier veröffentlicht hat, sondern ein multisensorisches Gesamterlebnis.
Der Wald ist bedroht. Der Wald gilt vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner urbaner Räume als das Erholungsgebiet schlechthin. Ein Ort, in dessen Inneren eigentlich keine industriellen Geräusche zu hören sind. Aber sie ist tückisch, diese Ruhe. Unzählige Bäume umgeben uns. Stamm an Stamm verdichten sie den Wald. Ihre Wipfel ragen Richtung Himmel. Wo man hinsieht? Bäume. Der Boden bewachsen von Grünzeug. Wenn wir die Augen schließen, hören wir Stille. Nein, nicht Stille. Blätter rauschen, Vögelchen. Aber all das gehört zum kontemplativen Spaziergang durch den Wald eben dazu. Unzählige Bäume umgeben uns, Stamm an Stamm. Der Waldboden wild bewachsen. Man stelle sich vor, unser menschliches Hörorgan wäre fähig, Klänge im Ultraschallbereich wahrnehmen zu können. Was für ein Getöse, was für ein Geklicke. Was also, wenn Bäume, Blumen, Pflanzen sich Gehör verschaffen? Was sagen sie? Können wir sie verstehen? Und wenn ja, was antworten wir?
Thank you.
das war Durch die Blume hören. Sounds auf Pflanzenbasis. Feature von Julian Kemper.
Mit Zitaten aus Ricarda, ASMR Show and Tell, Plant Update. YouTube-Video vom 28.05.2023. America's Got Talent 2014, Unsuccessful Auditions 5, YouTube-Video vom 6.07.2014. Sounds von der George S. Wise Fakultät für Biowissenschaften der Tel Aviv University, Plant Wave Quartet, Habitable Zone von Data Garden. Musik von Leo Delieb, Hildegard Knef, Robert Schumann, John Cage, Daniel Verrason, Peter Tchaikovsky, Lynn Anderson, The Tokens, Maylis, Julia Mihai, Markus Mäder, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvořák und John Eckhart. Mit Pflanzenforscherin Lilach Hadani, Komponist Daniel Verrason, Musikwissenschaftlerin Gisela Nauck, Komponistin Julia Mihai und dem Direktor der Kunsthalle München, Roger Diederen.
Es sprachen Sigrid Bocholder, Hüseyin Michael Cirpici, Moritz Fürmann und Olga von Luckwald. Ton und Technik Marcel Christmann und Hendrik Manuk. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2024.